Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Der Altnationalrat Kurt Fluri hat einmal gefragt, stirbt die Natur zu Liesling? Mit anderen Worten, die Natur kann nicht für sich selber reden, sie braucht ein Lobby von Politikerinnen im Parlament oder sonst geht gar nichts im Artenschutz. Der Kurt Fluri ist vor 2003 weg 20 Jahre für die FDP im Nationalrat gesessen. Er konnte beobachten, dass der Bundesrat und das Parlament sich bei der Biodiversität nur im Schneckentempo bewegt haben. Schon 1995 hat die Schweiz nämlich einen internationalen Vertrag mit Verpflichtungen unterschrieben, die sogenannte Convention of Biological Diversity, CBD, so etwas äquivalent im Artenschutz zum Pariser Klimaabkommen. Es hat 2004, also 9 Jahre später, ein parteienübergreifendes Postulat von Kurt Fluri gebraucht, damit der Bundesrat anfangs 2012 eine Biodiversitätsstrategie vorgelegt hat und nochmal 5 Jahre später einen Aktionsplan. Weil beide Papiere im Verlauf des politischen Prozesses recht verwässert worden sind, hat ein Komitee mit dem Kurt Fluri mit der Biodiversitätsinitiative nachgedoppelt. Über die stimmen wir im September von diesem Jahr ab. Das wäre übrigens die Gelegenheit für alle Bürgerinnen der Liesliger Natur eine Stimme zu geben. Ich habe im Gespräch mit Kurt Fluri in Solothurn können auf seine Zeit im Parlament zurückschauen. Er war dort unter anderem Co-Präsident der Gruppe Biodiversität und Artenschutz mit 89 Mitgliedern aus beiden Kammern. In diesem Gespräch erzählt er, warum ihm das Thema so am Herzen liegt, was er vom Leistungsausweis vom Bundesrat haltet und wie enttäuscht er über den Ständerat war, wo nicht einmal auf den Gegenvorschlag vom Bundesrat zur Initiative eingetreten ist. Wer also die Zeitgeschichte will verstehen und die zähen Diskussionen um die Biodiversität im Parlament, der wird an dieser Folge Freude haben. Der Kurt Fluri hat eine lange politische Karriere auf verschiedenen Ebenen. Mehr dazu findet man in meinen Shownotes. Für diese Folge ist einfach noch wichtig zu wissen, dass er Präsident von der Stiftung Landschaftsschutz ist. Ich habe Kurt Fluri zuerst gefragt, wie er zum Thema Biodiversität gekommen ist.
Das war eigentlich eine Fortsetzung von meiner Tätigkeit im Kantonsrat. Und die hat angefangen, also ich bin 89 gewählt worden, bis 2003. Und ich habe dort die parlamentarische Gruppe Biodiversität und Heimatschutz, glaube ich, jetzt geheissen, gegründet. Und das ist eigentlich dort hergekommen, dass ich mich gewöhnt war, alles um die oder Wochenende im Jura zu wandern. Also ich bin vor dem Stadtpräsidium 1993, bin eigentlich jeden Sonntagmorgen bin ich auf Weissenstein gelaufen, auf die Hasamat, das ist der höchste Punkt vom Kanton, und dann wieder zurück. Und ich habe dann mitbekommen, wie die, vor allem wenn man dann wieder ins Mittelland kommt, wie die Artenvielfalt massiv abgenommen hat, wenn man eben nicht grün einfach als Natur anschaut, sondern schaut, was da alles grün ist. Und wenn man nicht einfach durch ein Feld Monokultur läuft. Und darum habe ich dann die Gruppe gegründet im Kantonsrat, zusammen mit dem Naturschutzverband, NRA, heutige Pro Natura. Und dann hat der damalige Geschäftsführer, wir sind jetzt gleich eben auf die Tätigkeit vor dem Parlament auf Eigenerschreibung zu reden gekommen, der Geschäftsführer von Pro Natura, dann SNV, der hat sogenannte Solothurner Heumattenmodell entwickelt. Und der hat einen Vorschlag gemacht, der Regierung, dass man die Bauern, die bereit sind, umzusatteln auf extensive Bewirtschaftung für ihrem Land, dass man die für die Ertragsausfälle entschädigen. Und zwar rein freiwillig mit Vereinbarungen. Und das Solothurner Modell haben wir dann weiterentwickelt mit Mehrjahresprogramm. Und am Schluss haben wir dann sogar eine Abgabe aus dem Grundstückübertragung und Grundstückkäufe, haben wir eine gewisse Abgabe erhoben. Und die hat man nachher in einen Fonds da und aus diesem Fonds haben wir die Bauern entschädigt. Das war das sogenannte Solothurner Modell. Das ist passiert während der Kantonsratszeit. Und dann, als ich auf Bern kam, 2003, habe ich gesehen, dass es die Gruppe noch nicht gibt. Und dass es in Sachen Naturschutz und eben Biodiversität nicht besser steht auf Bundesebene. Und darum habe ich dann mit dem Rudi Eschbacher, der war dann Präsident des Schweizer Vogelschutz, heute BirdLife Schweiz, die Gruppe gegründet. Biodiversität und Heimatschutz, glaube ich, heisst es, oder Naturschutz. Und das Präsidium, beziehungsweise das Co-Präsidium, wir haben geschaut, dass aus jeder Fraktion jemand in diesem Präsidium ist. Und ich war der Vorsitzende des Co-Präsidiums, habe ich beibehalten bis 2003.
Also Sie haben das Ihr Engagement weiterführen und ja. Auf einer ganz anderen Ebene. Oder? Heute werden wir sehr wahrscheinlich eher darüber reden, was der Bund und das Parlament gemacht in den letzten 20 Jahren. Aber was Sie vorgefunden haben, sehr wahrscheinlich, ist, dass es halt schon einen ersten Staatsvertrag gegeben hat, glaube ich, von 1995, die Convention of Biodiversity, wo die Schweiz dazu verpflichtet hätte, eine Biodiversitätsstrategie zu entwickeln.
Ja, genau.
Also das ist 9 Jahre im Raum gestanden und ist auch nicht aufgegriffen worden. Sehen Sie das richtig?
Das ist so, dann hat es nichts gegeben. Und ja, dann 2004 habe ich das Postulat eingereicht, mit über 70 Unterschriften, aus mehr oder weniger allen Fraktionen, sogar ein paar aus der SVP, die dann die Biodiversitätsstrategie gefordert haben. Das Postulat ist dann aber abgeschrieben worden, wegen Nichtbehandlung. Das ist ja so. Nach 2 Jahren werden die Vorstöße abgeschrieben, wenn sie nicht behandelt werden. Aber der Bundesrat hat dann einen Vorschlag gemacht, das in die Legislaturplanung aufzunehmen. Und dann ist das aufgenommen worden und der Bund hat tatsächlich so eine Strategie gemacht. Aber das war wirklich ein Trauerspiel. Das ist ein Teil von dem Aktenberg, von ungefähr 5 cm und davor haben wir. Der hat zwar eine Strategie erarbeitet, grossartig, aber eine Vernehmlassung gemacht und nach jeder Vernehmlassungsrunde ist das geschrumpft. Und am Schluss hat er eine Biodiversitätsstrategie auf dem Papier rausgeschaut, was es heute gibt, mit 27 Massnahmen, aber die eigentlich sehr bescheiden sind. Und im Jahr 2000 hat es dann eine Studie gegeben, die sagt, dass man eigentlich 62 Subventionen hat, in dem Umfang von rund 40 Milliarden, wo Biodiversität schädigend ist. Und warum sage ich das? Um das Ungleichgewicht aufzuzeigen zwischen den Subventionen, die dazu dienen, natürlich nicht mit Absicht, aber indirekt die Biodiversität zu verhindern oder zu schädigen. Und auf der anderen, erst auf dem Papier, gewisse Vorschläge für Biodiversität zu fördern. Und das ist das, was ich 20 Jahre lang gekämpft habe dafür, mit immer wieder neuen Interpretationen und Fragen etc., um das ein bisschen in eine andere Richtung zu kehren.
Also eigentlich hat der Bund, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang auf ihre Interpellation 2004 einfach gesagt, wir machen ja schon ganz viel. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, an ganz vielen verschiedenen Orten. Wo hat man denn nach Meinung vom Bund dort mal Biodiversitätsmaßnahmen gemacht?
Also er hat sich dann, wenn ich mich recht erinnere, vor allem bezogen auf die Moorgebiete, die ja absolut geschützt sind, zum Glück. Aber die Moorgebiete, das ist ja vernachlässigbar, die Fläche. Und dann hat er sich berufen auf den Waldschutz, wobei nicht jeder Wald per se biodiversitätsreich ist. Und hat verwiesen auf Bestimmungen im Landwirtschaftsrecht, wo die Bauern minimal verpflichtet, zur Biodiversität zu schauen. Und all das hat er auf ins Feld geführt. Also das war das Postulat, das er zuerst abgelehnt hat. Also meine Interpretation ist nur Fragestellung. Und mit einem Postulat fordert man einen Bericht oder die Prüfung von einer Massnahme.
Also eigentlich kann man sagen, man hat kein wirklich zentrales Organ von der Steuerung, kann man sagen. Oder? Eine Strategie soll ja helfen, über einen längeren Zeithorizont in eine bestimmte Richtung zu arbeiten. Mhm. Und wenn man da und da ein bisschen etwas gemacht hat, ist das nicht unbedingt synergistisch, ja. Oder?
Und die Strategie, gut, das ist klar, dass das BAFU hat man so nicht hängen lassen. Und Sinn wäre von einer Strategie, dass eben alle Bundesämter und inklusive Kantone natürlich und all die privaten, die unzähligen Schutz- und Nutzorganisationen, dass die einbezogen würden unter die Strategie. Das wäre der Sinn gewesen, dem Ganzen. Aber das ist wirklich nur rudimentär jetzt umgesetzt.
Also man hat also zuerst die Strategie gemacht und dann hat sie noch einen Massnahmenplan bzw. einen Aktionsplan gebraucht. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, gerade nochmal stupfen.
Naja, den Aktionplan gibt es jetzt zwar, aber eben auf sehr, sehr tiefem Niveau. Ich will nicht behaupten, es passiert nichts. Aber wir haben ja gesehen, ich glaube, mit der Bilanz gezogen von ein paar Jahren, gerade mit der geschützten Fläche. Da ist ja verlangt, haben wir unterschrieben, 17% bis im Jahr 2000. Und jetzt haben wir, glaube ich, 13% geschützte Fläche in der Schweiz. Und geschützt heisst natürlich noch lange nicht absolut geschützt, sondern das sind zum Teil isolierte Flächen, wo der Ränder eben gleich wieder von der Nutzungsfläche ringsum betroffen sind.
Zum schlecht vernetzt sind, so eben im Sinne von einer ökologischen Infrastruktur, würde man ja unterdessen international 30% verlangen.
Ja, sogar. Ja.
Und wir sind mit 17 eigentlich, wie ich mal sagen, knapp dabei.
Ich glaube, 13 haben wir. Man hat auch 17 gesagt, 13 haben wir. Und unterdessen kommen wir auf 30%. Das ist völlig illusorisch in der Schweiz. Ja. Aber ich muss auch sagen, wir haben natürlich ein kleines Land relativ. Aber wenn ich sehe die neuesten Bestrebungen mit dem Einbezug von den Gletschervorgebieten, sobald sie Gletscher zurückziehen, sagen die Leute, jetzt machen wir dort den Staumauer. Dafür wären das neue Biodiversitätsgebiet. Oder wenn ich sehe, wie man umgeht mit dem Gewässerraum, links und rechts von den Gewässern, dann ist das alles andere als eben Biodiversität fördern, sondern das Gegenteil.
Und dann entstehen genau solche Interessenskonflikte, die Sie vorhin angetönt haben, oder dass im Grunde genommen immer ein Kampf darum stattfindet, was jetzt wirklich Biodiversität ist, wie viel man schützen muss und was man vielleicht irgendwie dann am Schluss interessensmässig doch lieber nicht macht.
Genau. Also ein Musterbeispiel ist ja eben der Umgang mit dem Gewässerschutz. Es hat eine Gewässerschutzinitiative von den Fischern. Die hat man dann zurückgezogen, weil man grossartig versprochen hat, wir die Gewässer schützen, wir die den Gewässerschutzraum an den Rändern ausdehnen. Und kaum ist die Initiative zurückgezogen gewesen, hat man mit neuen Gesetzes- und Verordnungsänderungen den Gewässerschutz wieder abgebaut. Also die Fischer sind eigentlich beschissen worden, weil man Angst hat vor der Initiative. Und so geht man eben zum Teil vielfach um mit dieser Frage von der Biodiversität.
Ich mag mich erinnern, das Thema Pestizidinitiative, Trinkwasserinitiative, die sind eigentlich auch vom Bund eigentlich kommentiert worden, das können wir an einem anderen Ort dann mal noch machen. Mhm. Und wenn ich das recht erinnere, ist das Versprechen auch nie eingelöst worden, Nein. Dass man jetzt die Schrauben anzieht.
Ja, man hat es bekämpft und nachher hat man die Massnahmen, die man eigentlich als indirekten Gegenvorschlag umsetzen wollte, hat man alle verwässert, das ist so. Und da muss man auf die Landwirtschaft sprechen, oder? Es ist auch jetzt wieder die Biodiversitätsinitiative, hat der Bundesrat einen Gegenvorschlag gemacht, der von uns gesehen tauglich gewesen wäre. Der Nationalrat hat es unterstützt, aber im Ständerat hat sich die Bauern durchgesetzt. Weil sie wissen, dass sie die Initiative DLGL besser bekämpfen können, als der Gegenvorschlag, der relativ massiv wäre. Und die Bauern sagen zwar immer, sie pflegen Biodiversität, aber es gibt sicher solche Bauern, aber der Grossteil ist rein auf Nutzen ausgerichtet.
Sie haben gesehen, es ist langsam gegangen, Sie haben müssen stupfen, hat dann irgendwann noch mal eine Strategie gegeben, dann später endlich auch noch einen Aktionsplan. Dort hat es dann endlich auch noch den Stakeholder-Prozess gegeben, 2013, wo wirklich mal alle mitreden konnten. Ich mag mich erinnern, dass mir auch Leute erzählt haben, dass sie den wirklich toll gefunden haben und gut gefunden haben. Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist dann trotzdem relativ wässrig oder verwässert dahergekommen. Was war der Grund für Sie, dass Sie jetzt die Biodiversitätsinitiative in dieser Situation noch lancieren?
Weil wir eben gesehen haben, also wir, dass sie all die Organisationen, Pro Natura, WWF etc. da drin stehen, weil wir gesehen haben, dass in der Politik einfach ein gegenteilig Trend zu erkennen ist. Und gegenwärtig, wenn ich schaue, das ist auch der Grund, warum wir die Landschaftsinitiative zurückgezogen haben, weil RPG 2 Revision, Trennung von Baugebiet, nicht Baugebiet, sehr, sehr schwach verankert ist, weil man sieht, aus diesem Parlament kommt nichts Besseres. Und ich habe mich dort sehr aufgeregt bei dem Solarexpress, weil man dort die Verfassung einfach übergangen hat. Und weil man sieht, dass es nichts geht, sondern dass eben eine Gegenbewegung eingesetzt hat, hat man gefunden, jetzt machen wir die Doppelinitiative. Die eine ist jetzt erledigt, eben mit der Landschaftsinitiative, mit der schwachen Umsetzung im RPG 2. Und die andere ist jetzt, kommt eben 22. September. Das ist wirklich eine Reaktion auf die schwache Umsetzung von der Biodiversitätsstrategie und auf die erkennbaren Gegentrends, die noch die Biodiversität ändert, die euch behindern oder noch mehr schwächen, weil das sie heute schon schwach ist.
Zwei Akteure. Es gibt den Bund,
Der Bund hat eine Verpflichtung, hat einen Staatsvertrag unterschrieben. Mhm. Er weiß schon lange, dass er handeln muss. Also er könnte schon längst seine Verwaltung beauftragen, der Bundesrat. Die sollen die entsprechenden Grundlagen erarbeiten, damit dann das auch ins Parlament getragen wird. Das kann er ja alles machen. Mhm. Das ist also der eine, in Anführungszeichen, Verzögerer. Und dann gibt es die Interessenspolitik im Parlament, oder, wo man sagt, nein, der Bauern geht ist das wieder zu weit. Und der Stromlobby geht das zu weit. Also, es gibt wie zwei verschiedene Bremsklötze, in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt kurz beim Bund bleiben, warum ist das Alarm? Wir sind nicht im Interesse von der Bundesverfassung, kann man sagen, oder? Wo man dann gelacht hat. Müsst ihr nicht in diesem Interesse eigentlich handeln?
Die Verfassung ist halt in der Schweiz ist Verfassung einerseits eine starke Basis, weil jede Verfassungsänderung und neue Artikel braucht eine Mehrheit von Volk und Kantonen. Aber die Umsetzung kann einem schlecht erzwungen werden. Wir haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit. Also ein Gesetz, das ganz klar die Verfassung brechen will, wie der erste Entwurf zu dem Solarexpress zum Beispiel, oder auch das geltende Recht tendenziell. Das kann vom Bundesgericht nicht überprüft werden. Es gibt höchstens Grundrechte, die man schützen kann. Nämlich mit dem Gerichtshof für Menschenrechtsfragen, wo jetzt ja das Klima als Grundrecht anerkannt hat. Aber rein im Binnenrecht kann man das schwer umsetzen. Das kann man nur mit der Initiative probieren zu zwingen. Aber wenn der Bundesrat nicht will, oder das Parlament nachher Vorschläge vom Bundesrat ablehnt, dann gibt es unter Umständen, wie es in der Zeit bei der Mutterschaftsinitiative, gibt es jahrzehntelange tote Buchstaben in der Verfassung, die gut tönt, aber nicht umgesetzt ist. Mhm. Das ist ein das Problem von unserer Verfassungs- und Gesetzgebung, dass eben die Verfassung kann etwas postulieren kann, aber die Umsetzung auf Gesetzesebene kann jahrzehntelang verhindert werden. Entweder, dass der Bundesrat gar nichts macht, oder dass seine Anträge abgelehnt werden vom Parlament oder vom Volk. Und wenn das Volk natürlich einen Vorschlag mit dem Referendum ablehnt, dann passiert in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr.
Die Biodiversitätsinitiative, das ist eigentlich ungewöhnlich, dass man nicht einmal eintritt auf Diskussion, wie es der Ständerat gemacht hat. Das ist eigentlich ein Affront gegen den Bundesrat in gewisser Weise. Und sicher auch gegen den Nationalrat. Warum hat man so radikal können die Initiative probieren, zu tot zu schweigen oder unter den Teppich zu kehren? Warum hat man sich das können leisten?
Also ich bin ja als Nationalrat hat man immer beide Kammern haben immer so ein bisschen Vorbehalt gegenüber der anderen. Aber ich hatte eine lange Zeit eine sehr hohe Achtung vor dem Ständerat. Ich weiss noch, als Student bin ich immer in der Session und dann bin ich immer Ständerat gegangen. Weil dort hatte es so Staatsrechtsprofessoren gehabt, wie der Rinoff, Jagmetti, Petitpierre, Robert und so. Und das ist immer ein sehr hochstehendes staatsrechtliches und staatspolitisches Diskussionsforum gewesen, wo man eigentlich Parteien nicht gemerkt hat. Und das ist ja der Sinn vom Ständerat eigentlich. Wegen dem hocken wir ja durcheinander, wegen dem gibt es keine Fraktionen. Aber ich muss sagen, in den letzten 4, 8 Jahren hat der Ständerat von mir aus gesehen, ist er leider zu einem zweiten Nationalrat geworden. Wo es nach parteipolitischen Gesichtspunkten gebracht ist, die Chambre Reflexion gibt es von mir aus gesehen nicht mehr. Und da wird genau gleich oberflächlich diskutiert wie im Nationalrat. Und tendenziell ist es so, wenn etwas im Nationalrat überkommt, dann tut man es im Ständerat ablehnen. Aus einem Dünkel raus, weil man findet, müssen sowieso die Besseren. Und ich muss leider sagen, die Taktik vor der zweiten Kammer als eigentlich tendenziell reflektierender als der Nationalrat verloren. Das hat angefangen dort in der Witzdebatte um einen Solarexpress, der völlig verfassungswidrig war. Am Mende oben in der Herbstsession 2022 haben sie Vorstöße abgelehnt, die die Verfassungsgerichtsbarkeit prüfen. Mit dem Argument, wenn jemand die Verfassung schützt, dann wird das der Ständerat. Und 10 Tage später haben sie einen Entwurf verabschiedet, der völlig verfassungswidrig war. Und so geht es eigentlich weiter. Und die nicht stattgefundene Debatte um Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative spiegelt die leider sehr oberflächlich gewordene Mentalität im Ständerat. Warum das so ist, weiss auch nicht. Auf jeden Fall hat der Ständerat viel von seiner Qualität eingebüßt. Und leider tut er sehr mehr reaktiv handeln auf Vorschläge vom Nationalrat. und nicht mehr konstruktiv, sondern man tut einfach tendenziell etwas Vernünftiges, was vom Nationalrat kommt. Und dort haben natürlich auch die Bauern massiv gewirkt, wo früher die Landwirtschaft, früher im Ständerort nicht viel zu sagen hatte. Das hat aber jetzt massiv geändert eben. Bei unserer Fraktion hat es noch einen, zwei gegeben, die nicht landwirtschaftsnah argumentiert haben oder abgestimmt haben. Aber die ganze Mitte ist heute landwirtschaftsorientiert. Die SVP sowieso und ein Teil von uns auch. Und das hat dann die Koalition gegeben.
Es gibt vielleicht auch ein bisschen ein anderes politisches Personal in Anführungszeichen heute im Parlament ganz allgemein. Oder? Also, es sind vielleicht tatsächlich nicht mehr so, wie Sie sagen, die gut vorbereiteten Professoren sozusagen, sondern es ist sehr viel diverser geworden. Das ist zum Teil auch toll. Ja. Leute mit Migrationshintergrund und so weiter sind jetzt auch, es ist möglich, dass die zumindest in den Nationalrat reinkommen. Es hat sich dort vielleicht auch etwas verändert, wer in die Politik reingeht.
Ich glaube auch, ja. Es hat auch sehr viele Tendenzen zu Berufsparlamentarier. Berufspolitiker bin ich selber auch gewesen, aber nicht Berufsparlamentarier. Und es gibt Leute, die wirklich halt nur noch das Parlament haben. Nur noch wirklich sagen, ja, ausdrücklich, das einfach nicht reicht. Weil wer nur im Parlament ist, der lebt tendenziell abgehoben von der Realität. Und das war der grosse Vorteil bei uns, dass man eben halt nur 4 mal 3 Wochen Sitzung hatte, nicht das ganze Jahr im Bundestag gehockt ist oder in der Nationalversammlung oder im Repräsentantenhaus. Sondern da hat man eben zwischen den Sessionen wieder mit der Realität zu tun gehabt. Und das fehlt tendenziell. Heute gibt es sehr viele Studienabgänger, die werden nachher persönliche Mitarbeiter von einem Bundesratsmitglied. Nachher gehen sie in die Geschäftsleitung von ihrer Partei und von dort aus kommen sie nachher ins Parlament. Und die haben nie, ich werde nicht despektiert sagen, nie geschafft, aber die sind nie in der Wirtschaft oder im Gewerbe gewesen oder haben sich nie selber ernähren müssen, sondern die sind immer in diesem Parteienklüngel und immer in dieser ideologischen Wolke drin.
So in einer Klassepolitik,
ja.
Oder?
Ja, ja. Und leider gibt es auch im Ständerat Sättige, und die denken natürlich, der rein Partei bezogen. Oder ideologisch.
Eigentlich wäre es jetzt, so wie Sie die Rolle vom Ständerat schildern, fast schon ein Must gewesen, für die zu sagen, wir denken übergeordnet, wir schauen das Thema Biodiversität wirklich ein bisschen grösser an. Aha, da gibt es einen internationalen Prozess, wo wir vielleicht auch immer zum Schlusslicht gehören und so weiter. Wir haben mit dem Outlook, glaube ich, 2020 haben wir gesehen, wir haben Ziel verfehlt, oder? Deutsche Ziele. Also, man hat auch so können darüber nachdenken, als sagen, der Nationalrat war zuerst und wie der das jetzt gesagt hat, sagen wir jetzt gegen
den. Genau. Ja. Der Ständerat ist eindeutig die Kammer, die rechtsstaatlich besser verankert ist als der Nationalrat. Und internationale Vereinbarungen eben nicht sagen, ja gut, das haben wir umgeschrieben und jetzt es gibt auch keine Sanktionen, sondern das ist die Kammer, die man eben gepflegt hat. Dann sagt man, ja, jetzt haben wir umgeschrieben, jetzt müssen wir eine Konsequenz sein. Das ist nicht mehr so, überhaupt nicht. Aber die bereits eingegangene Verpflichtung, eben wie die Biodiversitätskonvention, die will man ebenfalls bewusst umgehen. Und das ist wirklich, früher war das im Ständerat nicht der Fall gewesen. Da haben wir gesagt, das Minimum machen wir in diese Richtung. Also, dass einfach als die Buchstaben getreu umgesetzt worden wäre, das wäre auch vor 10 Jahren noch nicht der Fall gewesen. Aber immerhin haben wir nicht gesagt, das ist uns eigentlich nicht mehr nicht verbindlich und das können wir umgehen ohne Sanktionen. Das war früher im Ständerat nicht möglich gewesen.
Bundesrat sieht sich denn hier nicht als eine Plattform, die probiert, einen Konsens zu generieren, vielleicht auch mit dem Parlament, mit den entsprechenden Kommissionen, zu sagen, los, wir müssen jetzt zusammen etwas machen, können wir nicht schauen, dass wir einen Kompromiss finden, sondern er steigt nicht einmal richtig in den Ring eigentlich.
Ja, das ist so. Also vielleicht der Bundesrat, wenn man jetzt alle wenn man jetzt den Bundeskanzler würde fragen oder den Sprecher vom Bundesrat, würde die wahrscheinlich sagen, ja, wir haben x Versuchungen noch. Aber die bleiben stecken. Oder entweder im Bundesrat, da darf man nicht sagen, wer, gegen was ist und so, man kann es ja ahnen. Oder dann im UWEC ist es nicht weitergegangen oder in der Kommission. In der Schweiz gibt es in der Politik nie Schuldige, es gibt auch keine Verantwortlichkeit, sondern es ist immer das Kollektiv oder das Volk, das etwas ablehnt. Es hat seine Vorteile, es gibt nicht so die, die Kopfjägerei gibt es nicht bei uns in anderen Orten, aber hat den grossen Nachteil, dass immer alle eigentlich schuld sind und gleich und damit gleich unschuldig.
Man musste mehr Druck aufbauen. Also das ist der eine Akteur, der Bund. Der zweite Akteur ist das Parlament. Da haben Sie vorher schon gesagt, das sind sehr oft die Interessensvertreter, die relativ stark oder Positionen vertreten. Auch, ich würde sagen, zunehmend eigentlich auch polemisch, kann man schon sagen, dass eigentlich die Politik ein bisschen aggressiver geworden ist, auch im Parlament.
Das kann man sagen, der letzte Jahr, das stimmt. Ja. Polarisierter. Und was mir eben vor allem aufgefallen ist die Landwirtschaft, oder? Wir haben die Bauern haben ja eigentlich alle Sympathien. Aber der Markus Ritter und seine Adlaten im Parlament die haben eine unverhältnismäßige Stärke erreicht. Weil mit der Angst vor der fehlenden Nahrungssouveränität bringen die immer Mehrheiten her. Also da wird Zeug gefördert, der Weihabsatz natürlich, nachher neue Dinge, ist ein Vorstoss durchgekommen, also sogar die Schneckenzucht im Dessin unterstützen. Das ist auch ein Teil von der Ernährungssouveränität offenbar, etc. etc. Das ist zum Teil grotesk. Aber wenn etwas ein klein nach Ernährungssouveränität tönt, von der Landwirtschaft, dann hat das in der Regel alle Chancen. Da ist ein grosser Teil von natürlich der SVP in der Regel geschlossen. Mindestens ein Drittel von der Mitte, etwa ein Drittel von uns und dann noch ein paar Grüne. Oder? Und das gibt immer Mehrheit.
Also jetzt hat sich das Ganze noch verschärft mit einerseits der Energiekrise, oder? Und sicher auch rein geopolitisch mit der Bedrohungssituation in Europa selber. Dass jetzt eigentlich noch mehr Leute Energiesicherheit wollen, wie Sie sagen, Ernährungssicherheit wollen. Also alles, was irgendwie so in Richtung von Protektionismus in Anführungszeichen geht, das ist ein Trend um, oder?
Ja, das ist ein Trend umher. Früher haben wir immer gesagt, die Arbeitsplätze in der Schweiz haben einen Vorrang. Und heute sieht man den Nachteil des Arbeitsplatzes, die Dichte der Bevölkerung, Infrastruktur, mehr Verkehr. Und bei der Landwirtschaft und beim Handel ist es ähnlich. Freihandel wird heute nicht mehr grundsätzlich als positiv angeschaut, sondern grundsätzlich als Gefahr für die inländische Produktion. Das kann man noch machen mit Indien, weil mit Indien haben wir keinen Agraraustausch. Das betrifft Forschung und Exportwirtschaft von der Industrie. Aber wenn man jetzt einen Freihandel machen mit den USA zum Beispiel, dann sind auch die Regeln gerade zum Vorneri dagegen, die befürchten, dass man eben den Lebensmittelimport verbilligen würde. Oder jetzt auch ein Freihandel mit der EU. Oder? Das ist schon wegen dem wird man tendenziell nicht mehr gegen die EU sein, weil man befürchtet, dass die billigen EU-Produkte in die Schweiz importiert werden.
Vielleicht noch mal ganz kurz, aber Sie haben gesagt, es ist polarisierter. Gleichzeitig gibt es ja so seltsame Verbindungen, oder? Eben zum Beispiel die Bauernverbandschaft mit der Economie Suisse zusammen, das ist auch sehr interessant, da hat es sehr viel stärker. Ich denke, das hat mit der Energiepolitik zu tun gehabt. Zwar wird es dann ein Beitrag ausgestrahlt, wenn wir schon abgestimmt haben über den sogenannten Mantelerlass, aber da ist doch etwas sehr Interessantes passiert, dass nämlich fast parteiübergreifend, fast alle, bis vor kurzem sogar die SVP, dafür gewesen sind. Warum ist das plötzlich möglich, denn so eine breite Koalition?
Ja, das ist eben wahrscheinlich, hat sich die Mehrheit gebildet, erstens wegen der Stromknappheit, wegen der Auswirkung auf den Preis. Also da sind nachher die linken Überlegungen gekommen, das Volk musste, sagen wir mal, die Preiserhöhung beim Strom bereicht alle, gleiche Mehrwertsteuererhöhung, unabhängig vom Einkommen. Und dann ist sicher bei der Linken ist noch die Angst vor der Kernenergie zugekommen. Das ist ja mit der Grund, warum also manchmal der Landschaftsschutz, ich bin ja Präsident der Stiftung Landschaftsschutz, manchmal plötzlich gegen SP-Leute muss antreten, wo der Wind und Wasserkraft fördern, um zu verhindern, dass man Atomkraft länger betreibt, als man ursprünglich vorgesehen hat, oder sogar neue Kernkraftwerke bauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich der reine Nutzungsflügel eben mit der SVP bis vor kurzem oder unsere Partei, die das unterstützt. Das hat die breite Koalition gegeben. Ich war übrigens im Nationalrat gegen den Mantelerlass. Das ist einer der wenigen. Und bei der SVP hat es jetzt gekehrt, weil die plötzlich gegen die Windenergie sind.
Also Sie sind wegen dem Landschaftsschutz dagegen?
Ja, bin ich dagegen, genau. Weil dort ist natürlich eine gewisse Interessenabwägung, wird eben auch vorgenommen, zugunsten von der Energieproduktionsanlagen. Schon nur die 16 Wasserkraftwerke, die 15 vom runden Tisch, plus Matt, die neu dazugekommen ist, die wir ja nicht unterschrieben haben, das wird jetzt plötzlich alles möglich tendenziell. Aber unser Stiftungsrat hat gesagt, wir sind dafür, für den Mantuerlass, weil wenn der abgelehnt wird, aus dem jetzigen Parlament nichts Schlaueres oder nichts Besseres in unserem Sinn wird kommen, sondern nur ein Schlimmes.
Das ist etwas, was ich mich gefragt habe, oder? Als ich den Initiativtext gelesen habe von der Biodiversitätsinitiative, da geht es ja ganz stark auch um Landschaftsschutz. Ja. Ist das Desiderat zum Teil im Mantuerlass jetzt aufgegriffen oder würde das noch um einiges weitergehen?
Der Landschaftsschutz und die Interessen, die werden eigentlich, sagen wir mal, die Interessenabwägung vom Artikel 78 wird durch den Mantuerlass relativiert. Indem eben die Windkraftbefürwortung durchgekommen, inklusive Windkraft im Wald, was früher ein Tabu gewesen wäre, mit dem absoluten Rodungsverbot. Und dann werden die 16 Projekte werden ausdrücklich aufgenommen im Mantuerlass, mit denen 15 runden Tisch plus Matt. Und insofern, wenn der Mantuerlass durchgeht, dann gibt es eigentlich keine Beschwerdemöglichkeit mehr im Grundsatz gegen die Projekte. Und auch die Bekämpfung der Windkraft generell wird erschwert mit dem. Also von dem her wird der Landschaftsschutz, und der Landschaftsschutz ist halt schon sehr viel mit Biodiversität zu tun, weil Landschaft heisst Fläche und Biodiversität braucht Fläche, wird das schon beeinträchtigt. Das sind wir wirklich im Stiftungsrat haben wir lang gerungen über diesen Entscheid, Stimmenthaltung, Ablehnung, Unterstützung und überwogen haben nachher die Stimmen, die gesagt haben, das ist immerhin ist die Interessenabwägung noch festgehalten mit dem Mantuerlass, wenn auch nur schwach. Aber wenn das abgelehnt wird und der Druck, Energie zu produzieren, noch grösser wird, dann ist eben Schlimmes zu befürchten.
Dann haben wir den zweiten, dritten, vierten Solarexpress.
Ja, genau. Und den Windexpress sowieso. Ja.
Insofern muss man sagen, dann muss man fast sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man über das noch abstimmen muss.
Ja, eindeutig, ja, das ist schon so. Beim indirekten Gegenvorschlag hätte man natürlich noch abstimmen, ausser Referendum ergriffen worden. Aber von dem her ist jetzt immerhin das Thema Biodiversität ist noch bis im September in anderen Leuten im Mund. Und ich hoffe natürlich schon, dass eine Annahme wird auch schwierig sein, aber dass mindestens eine starke Minderheit drin steht.
Vielleicht noch mal ganz kurz für all die, die das noch nicht so genau wissen. Was will denn die Biodiversitätsinitiative ganz genau? Was will sie zusätzlich? Oder? Mhm. Weil ein bisschen etwas hat man gemacht, oder?
Ja, sie will eigentlich die Biodiversitätsstrategie, die sie noch eindringlicher und detaillierter in die Verfassung hineintun. Im Bewusstsein, dass die Verfassung allein nicht reicht. Aber Verfassung, man geht immer davon aus, dass die Verfassung wird schon noch umgesetzt irgendwann. Oder mindestens, um zu verhindern, dass die Biodiversität noch mehr geschwächt wird. Weil man nachher einen neuen Verfassungsartikel hätte. Und Verpflichtung eben die Fläche, das ist das Wichtigste. Verpflichtung, die angestrebte und eigentlich versprochene und unterzeichnete Fläche endlich mal anzugehen.
Also das ist eigentlich die, die man international anstrebt, ja, oder? Ja. Also ich bin interessant an einer Tagung von BirdLife und dort haben sie Luxemburg eingeladen. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz kleines Land, ähnlich wie die Schweiz. Mhm. Genauso zersiedelt wie wir. Und trotzdem schaffen die eine relativ aktive Regenerierungspolitik zu machen, ja, oder? Von Wiesen, die intensiv genutzt worden sind und so weiter. Also das ist absolut möglich, dort drin die Flächen in diesem kleinen Land mit ein bisschen Willen, politischem Willen und auch Incentives, finanziellen Incentives anzubekommen. Mhm. Das heisst, eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass die Schweiz das auch könnte, wenn man möchte.
Ich glaube auch, ja, das ist eine Frage vom politischen Willen. Das glaube ich auch. Also, das ist immer ein dummer Spruch, wir vermögen das. Aber wenn man sieht, was man eben 40 Milliarden ausgibt für biodiversitätsschädigende Subventionen, natürlich nicht in der Absicht, biodiversitätsschädigen, aber indirekt, dann muss man sagen, wer würde ja Bruchteil länger, um eben zum Beispiel die extensive Bewirtschaftung zu unterstützen und die entsprechenden Ertragsausfälle eben zu finanzieren.
Das war so ein Modell, oder?
Genau. Und das ist eigentlich meine Idee, die ich jetzt, wie ich am Anfang gesagt habe, die aus dem Kanton Solothurn, von dem sogenannten Solothurn-Modell, stammt. Freiwillig, das geht auch nicht schweizweit, aber immerhin, den Ertragsausfall kann man ersetzen. Das ist eigentlich die Idee auch von der Öko-Qualitätsverordnung, wo die Bauern gesagt haben, sie werden mehr zur Landschaftsgärtner. Oder? Das ist nicht der Sinn von der Übung. Man würde nicht Blumentrögel finanzieren am Fenster. Sondern mit der Vielfalt finanzieren, wo sie einen Teil von ihrer Fläche Natur entstehen lassen.
Ja, und das sind ja die sogenannten Higher Goods, also die höheren Güter sind ja immer da, oder? Wenn man würde jetzt Biodiversitätsflächen haben, würde man mehr Bestäuber haben, die Bestäuber würden mehr Äpfel produzieren, helfen. Ja, genau. Also das ist ja alles ein ökologischer Kreislauf, wo wenn man da halt eben abschneidet oder durchbricht, dann hat man auch irgendwann früher oder später Ausfall und bös gesagt, schlägt dann die Natur zurück.
Das verstehe ich auch nicht, warum die Bauern das nicht wollen. Und eigentlich der Normalbürger, die Normalbürgerin sieht ja das. Also man stellt fest, eben dort in diesen Heumattenmodellen, um auf das zurückzukommen, dass man nach 10 Jahren von bloßem Auge, und ich bin ja wirklich nicht Botaniker und ich kenne mich da nicht aus, sieht man von bloßem Auge die Vielfalt zugenommen hat. Oder das ist ein typisches, dass viele Leute sagen, ja, man sieht schon die Insektenschwund, weil früher hatten wir eine schwarze Windschutzscheibe gehabt, und heute hat man kaum Insekten. Meine, das ist so eine blöde Begründung, aber es zeigt eben bildlich, warum also der Insektenschwund eben da die Sache ist. Genau. Das ist ein trauriger Vergleich, aber eigentlich illustrativ.
Ja. Also gewisse Sachen passieren extrem unsichtbar, oder? Mhm. Wenn Wassertiere zum Beispiel nicht mehr da sind, zum Teil sogar eben, wenn die Fische versticken, mehr oder weniger, weil sie zu wenig Sauerstoff haben oder zu heiß haben. Ja. Also wir achten uns vielleicht nicht so fest drauf, oder?
Genau, und ich habe mal ein Vortrag dürfen haben, ein Symposium für Werner Müller, den früheren Geschäftsführer von BirdLife. Und dort habe ich den Titel gehabt, «Stirbt die Natur zu leise?». Oder? Das merkt sie nicht immer vordergründig, aber wenn sie mal in einer Art ausgestorben ist, ist sie ausgestorben. Hingegen der Klimawandel, das sieht man mit Rutschungen, mit weiss nicht was, mit Überschwemmungen, mit Sturzregen, was es früher nie gegeben hat, und natürlich mit der höheren Temperatur. Aber der Artenschwund, das stellt man nicht fest, wenn man nicht Spezialist ist.
Also glauben Sie, dass das eine von den Hürden ist, wo die Initiativen beim Volk müssen nehmen müssen? Glauben Sie, dass das eins von den Risiken ist, die wir haben im Herbst?
Das glaube ich, ja. Das liest man ja viel, was machst du nach dem Feuer oben? Ja, ihr geht in die Natur. Und dann laufen wir irgendwo über ein Feld, oder? Aber das ist völlig, da gibt es ein, zwei Arten. Das verwechselt man eben. Grün ist nicht Natur unbedingt. Grün kann auch eine reine Produktionsfläche sein.
Wenn Sie jetzt zurückschauen und Sie sagen, ja, gibt es trotzdem etwas, wo Sie sagen, da bin ich jetzt stolz drauf, weil das hat doch irgendwas, habe ich doch noch durchbekommen. Oder dort ist ein wesentlicher Impuls Richtung Bundesrat oder Richtung ins Parlament hinein, der am Schluss etwas Gutes bewirkt hat.
Leider wenig. Gut, man kann die Strategie nehmen, die hat es möglicherweise nicht gegeben ohne das, ohne die Gruppe. Aber das ist natürlich einfach eine Papierübung vorläufig. Ja, es gibt noch verschiedene Vorstöße, über die Biodiversität schädigende Subventionen langsam abbauen. Da gibt es jetzt immerhin 8 Themengebiete. Vielleicht kann man sagen, dass da habe ich etwas mitwirken. Aber schon gar sicher nicht allein, nur mit der Gruppe. Weil unterdessen etwa 80 Mitglieder in dieser Gruppe sind. Aber auch dort sind natürlich viele Leute darunter, die dabei sind, was Mode nicht war, dann beizutreten. Mhm. Das ist etwa das, was ich könnte sagen. Ja, vielleicht habe ich dann mit dem Postulanten 04 das können in Gang setzen. Aber der Erfolg ist also an einem ganz kleinen Ort, wenn Sie sagen.
Ja, wenn ich gesehen habe, Ihre letzte Interpellation, die heisst auch gerade so, muss ich mal schauen. Warum ist der Zustand der Biodiversität unsere Lebensgrundlage in 20 Jahren Biodiversitätspolitik vor allem schlechter geworden? Ja. Das ist eine sehr pessimistische Analyse, oder? Ich habe das von mir angeschrieben, es war ein Abschiedsfeuerwerk von Ihnen. Ja. So, es ist noch auch abgeschrieben worden, weil Sie nicht mehr im Nationalrat waren. Einfach zu nochmal sagen, hey, hallo. Also, ich habe 2004 angefangen. Ja. Man hat dort mal einen Senatbericht schon gesehen, dass es nicht gut ist. Es gibt einen Bericht von 2022 vom Bund. Da sieht man auch, es ist immer noch nicht gut und es hat sich sicher nicht verbessert in der letzten Zeit. Und trotzdem sind wir im Schneckentempo unterwegs. Oder?
Das ist so, ja. Aber das ist eben die Realität, dass dieser Trend unterdessen eingesetzt hat. Aber ich glaube, es ist kein Grund zur Resignation, weil erfahrungsgemäß Politik immer repetitive Elemente hat und auf einen Trend folgt immer ein Gegentrend. Und von dem her möchte ich jetzt nicht sagen, es ist endgültig verloren. Aber es hat sich sicher nicht so in diesem Tempo entwickelt, wie es nötig gewesen wäre. Ja.
Ja. Ja, wenn ich jetzt überlege, was ist jetzt passiert in 20 Jahren, würde ich sagen, Dringlichkeit hat zugenommen.
Hat zugenommen, aber nicht das Bewusstsein im gleichen Mass. Ja. Genau. Und eben vielleicht, den Titel kann man vielleicht noch einmal brauchen, stirbt die Natur zu leise. Oder?
Machen Sie noch die Wanderungen auf einen weißen Stein auf?
Jetzt wohne ich wieder an, dann, ja. Jetzt habe ich die Zeit.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Altnationalrat Kurt Fluri recht herzlich für seine Zeit. In meinen Shownotes findet man Links für mehr Informationen zum Kurt Fluri und seinen politischen Ämtern. Weil in diesem Gespräch aber einige Wörter wie zum Beispiel RPG, Raumplanungsgesetz, nicht ausgedeutscht worden sind, findet man dort auch ein paar Links zu diesen Begriffen. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.